Ich heiße euch herzlich willkommen zu der Gaming Podcast, euer Podcast für Liebhaber der Spielekultur. Heute geht es um einen modernen Kult. Der Erfolg von Tetris veranlasste Nintendo dazu, im Jahr 1990 ein weiteres Puzzlespiel zu veröffentlichen. Eine etwas abgeänderte Variante des klassischen Spielprinzips und Erfolgsgarant Mario als Hauptcharakter sind die perfekten Zutaten für einen Hit. In Dr. Mario sind im Krankenhaus des Pilzkönigreichs böse Viren unterwegs und der Onkel Doktor muss diese durch den Einsatz von Vitaminkapseln bezwingen. Die Viren werden in drei Farben dargestellt, rot, gelb und blau. Durch die vertikale oder horizontale Anordnung gleichfarbiger Kapseln können die Viren besiegt werden. Dr. Mario ist ein Tetris-Klon und kann mit dem Puzzlekönig aus Russland zwar nicht ganz mithalten, ein gutes Spiel ist es aber dennoch. Tetris ist ein Endlosspiel, während Dr. Mario einen klar definierten Endpunkt und ein klares Ziel hat, alle Viren zu besiegen. Die gute Lernkurve und die verschiedenen Schwierigkeitsgrade führen den Spieler behutsam an die wahren Herausforderungen heran. Das Spielprinzip macht süchtig und der Soundtrack ist legendär. Da wir in einer äußerst wissenschaftsgläubigen Zeit leben, ist das Szenario des Spiels ein guter Anlass, um sich einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Follow the science ist der Wahlspruch der strenggläubigen Materialisten und Naturalisten. Die Wissenschaft ist ihr Erklärungsmodell für alles. Sie behaupten, sie würden nur glauben, was sie sehen. Doch in Wirklichkeit sehen sie nur, was sie glauben. Unser Weltbild basiert auf einer a priori Entscheidung für oder gegen konkrete Glaubenssätze und auf der Grundlage unseres Weltbildes interpretieren wir die positiven Fakten, also die sichtbaren Gegebenheiten. Die philosophische a priori Entscheidung zugunsten des Materialismus führt zu der Annahme, alle nicht materialistischen Interpretationen der Wirklichkeit seien unwissenschaftlich. Mit Nietzsche gesprochen, nicht der Sieg der Wissenschaft ist das, was unser 19. Jahrhundert auszeichnet, sondern der Sieg der wissenschaftlichen Methode über die Wissenschaft. Mittlerweile ist es offensichtlich, dass die Wissenschaft ein Kult ist. Es gibt fanatische Jünger, ketzerische Wissenschaftsleugner und eine Priesterkaste, die dem ungebildeten Pöbel die Welt erklärt. Denn natürlich sollten wir auf die Experten hören, da nur diese in der Lage sind, die Komplexität der Heiligen Schrift, der wissenschaftlichen Fakten richtig zu deuten. Der ganzheitliche Ansatz der Psychosomatik wird bei der Erforschung von Krankheiten heruntergespielt oder gänzlich ausgeblendet, während die Existenz unsichtbarer, bösartiger, organischer Strukturen, die uns befallen und krank machen, als größte Gefahr für die Gesundheit des Menschen propagiert wird. Ein Virusisolat unter Einhaltung der Kochschen Postulate wurde bis heute nicht vorgelegt, egal von welchem Virus wir sprechen. Die Struktur als Ganzes taucht in keinem Lebewesen auf. Bestandteile sterbender Zellen im Reagenzglas werden als Viren fehlgedeutet und die Virologen verweigern die in der Wissenschaft eigentlich gängigen Kontrollexperimente. Eine Theorie ist nur dann haltbar, wenn die Falsifikation nicht gelingt. Wird erst gar nicht versucht, die Theorie experimentell zu falsifizieren, müssen daraus die logischen Schlüsse gezogen werden. Die Seuchen des 18. und 19. Jahrhunderts wurden im Übrigen nicht, wie oft behauptet wird, durch die Entwicklung von Impfstoffen ausgerottet, sondern durch die verbesserte Lebensmittelversorgung und Hygiene. Die moderne Wasserwirtschaft und die daraus resultierende Kanalisation der Städte sowie der Zugang zu sauberem Trinkwasser durch ein Wasserverteilungssystem ist der wahre Grund für das Verschwinden der Seuchen. Impfungen fanden erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine nennenswerte Verbreitung. Eugen Rosenstock-Hüssi beschreibt in seinem Buch Soziologie die Übermacht der Räume aus dem Jahr 1956 das Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Forschung. Die freie Forschung wetteifert mit dem Wissen der Wissenschaftsbeamten Und da zur Wissenschaft offiziell auch Forschung gehört, entsteht staatlich finanzierte Pseudoforschung. Die Macht ist auf der Seite der vermeintlich Wissenden und richtet sich gegen die unabhängig Forschenden. Doch geht es nach den Experten, sind nicht nur Killerviren eine Gefahr für uns, sondern auch Killergase. CO2, so behaupten die Klimaalarmisten, verursache einen Treibhauseffekt, der die Erde erwärmt. 97% der Wissenschaftler seien sich diesbezüglich einig. Ja, ein klassisches Autoritätsargument. Welche Wissenschaftler zählen denn dazu und wer wählt sie aus? Die Antwort lautet eine internationale Behörde namens IPCC. Der Weltklimarat legt regelmäßig frei erfundene Computermodelle vor, die Katastrophenszenarien prophezeien, während Wissenschaftler, die tatsächliche Messungen vornehmen und selbstredend zu ganz anderen Ergebnissen kommen, geflissentlich ignoriert werden. Während die Hysteriker einen Kausalzusammenhang zwischen dem Ausstoß von CO2 und einer angeblichen Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur konstruieren, ist es so, dass die Statistiken noch nicht einmal eine Korrelation belegen, von einer Kausalität ganz zu schweigen. Der Zusammenhang zwischen Sonnenaktivität und natürlichem Klimawandel ist eindeutig. Der steigende CO2-Gehalt in der Atmosphäre, wir sprechen übrigens von 0,04%, von denen wiederum 97% natürlichen Ursprungs sind, sorgt dafür, dass die Erde ergrünt. Seit den 1980er Jahren hat die globale Blattfläche auf etwa 50% der bewachsenen Gebiete zugenommen. Das entspricht einer Fläche von der doppelten Größe der USA, allein für den Zuwachs an Blattgrün. Der Sozialphilosoph Theodor W. Adorno brachte es auf den Punkt, als er sagte: Der Wissenschaftsbetrieb täuscht vor, der von höchst realen Herrschaftsmechanismen gestiftete objektive Geist, der mittlerweile auch die Bewusstseinsinhalte seiner Reservearmee plant, resultiere erst aus der Summe von deren subjektiven Reaktionen. Doch der heiligste aller wissenschaftlichen Glaubenssätze ist Darwins Evolutionstheorie. Aus unbelebter Materie entstanden Einzeller. Diese sollen sich dann zufällig über Gensprünge direkt zu Mehrzellern entwickelt haben. Aus den Wirbellosen entstehen die Insekten und die Wirbeltiere, aus denen wiederum die Fische, dann die Amphibien, die Reptilien und aus diesen schließlich die Vögel und Säugetiere und aus einem bestimmten Säugetier dann der Mensch. Der Glaube, der diesem Weltbild zugrunde liegt, basiert auf der Absolutheit der Materie. Doch die abiotische Biogenese, die Entstehung von Lebewesen aus anorganischer Materie, ist nicht einmal theoretisch erklärbar. Bereits 1953 wurde experimentell bewiesen, dass bei Simulationen der Uratmosphäre aus anorganischen Elementen organische Verbindungen entstehen können. Doch es wurde kein Leben geschaffen, sondern nur die Bausteine der organischen Materie. Leben, also zum Beispiel ein keimfähiges Samenkorn, bringen die Wissenschaftler nicht zustande, obwohl dies im Weltbild des Materialismus ohne weiteres möglich sein müsste. Mutation und Selektion gibt es tatsächlich, allerdings führen diese lediglich zu einer Mikroevolution, also zu Variationen innerhalb der bestehenden Arten. Wäre dem nicht so, gäbe es Fossilien der unzähligen Zwischenformen, die den Übergang in eine andere Art dokumentieren, was nicht der Fall ist. Und nein, der berühmte Archaeopteryx ist keine Zwischenform, sondern einfach ein urzeitlicher Vogel. Selbst Lucy, die Ikone der darwinistischen Anthropologie, ist keine Zwischenform, sondern ein ausgestorbener Großprimat. Denkt man einmal ernsthaft darüber nach, wird einem bewusst, wie abstrus der Darwinismus ist, denn die zufälligen Mutationen und die unzähligen daraus resultierenden Zwischenformen wären überhaupt nicht in der Lage, sich fortzupflanzen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Lebensformen zufällig und gleichzeitig in eine bestimmte Richtung mutieren, bis eine neue, überlebens- und fortpflanzungsfähige Art entsteht? Und vor allem, warum geschieht das heute nicht mehr? Woher kommt die Information in unseren Genen? Die Gene selbst sind nur Datenträger. Aber woher kommt die aufgespielte Information? Die Genetik hat sich längst selbst widerlegt, aber aus nachvollziehbaren Gründen konnte sie sich noch nicht dazu entschließen, es den Menschen mitzuteilen. Würde man einen bis ins letzte Molekül exakt duplizierten Embryo unter identischen Umständen im Mutterleib heranwachsen lassen, also einen Klon, käme dennoch ein anderer Mensch heraus als das Original. Und ich spreche hier nicht von Umwelteinflüssen. Da der materialistischen Wissenschaft buchstäblich die Seele fehlt, kann sie diese Realität nicht erklären. Meine Kritik soll keinesfalls als antiwissenschaftlich verstanden werden, sondern als Plädoyer für eine neue, unideologische und ganzheitliche Wissenschaft. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr keinen meiner Podcasts verpassen wollt, solltet ihr nicht vergessen, mich zu abonnieren. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.